Diese Folge wird präsentiert von Hiscox. Wenn wir für unsere Auftraggeber tätig sind, dann können Fehler sehr teuer werden. Verpasst du beispielsweise eine Deadline und deinem Auftraggeber entsteht ein finanzieller Schaden, dann kann er diesen bei dir geltend machen. Um dich dagegen abzusichern, bietet die Hiscox branchenindividuelle Haftpflichtversicherung für Freelancerinnen und Freelancer an. Deinen Versicherungsschutz kannst du über das Baukastensystem individuell zusammenstellen und dich so speziell für deine Ansprüche und Branche versichern. Im Gegensatz zu vielen anderen Versicherern ist Hiscox dabei kein Generalist, sondern wirklich spezialisiert auf uns Freelancer und somit auch sehr gut vertraut mit den Risiken, die mit diesem Arbeitsmodell einhergehen. Bei der Wahl einer Versicherung ist für mich vor allem wichtig, wie die sich verhält, wenn es dann mal zum Schadensfall kommt. Und diesen Schadensservice haben Hiscox-Kunden mit 4,6 von 5 Sternen bewertet. Auch ein Grund, warum ich selber Kunde bei Hiscox bin. Kommt es also mal zum Schaden, erhältst du dort schnellstmögliche Hilfe von einem Experten, der dich von Anfang bis Ende betreut. Alle Infos zu Hiscox findest du auf hiscox.de/freelance und in den Shownotes.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Mein heutiger Gast ist Cihan Kilici. Cihan ist leidenschaftlicher Designer und Gründer der Agentur Ember Design. Dort betreut er Kunden wie OMR, About You oder Nivea. Wir beide kennen uns schon recht lange, wir haben uns damals auf einer Veranstaltung kennengelernt und in dieser Folge haben wir darüber gesprochen, wie wichtig eigentlich das Netzwerk ist. Cihan erzählt seine Geschichte vom Grafikdesigner in einer Agentur, wo er recht unglücklich war, bis hin zum Agenturgründer, obwohl er sich da eigentlich geschworen hat, nie wieder Agentur. Und an seiner Story merkt man nochmal, wie wichtig einfach ein Netzwerk für beruflichen Erfolg ist. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Cihan.
Yannick, hi.
Cihan, diese Folge hat ganze 6 Jahre gedauert, bis sie zustande gekommen ist. Ich habe nämlich nur neulich mal gecheckt, wie lange es her ist, dass ich dich eingeladen habe in diesem Podcast. Aber ohne jetzt hier den Druck so sehr zu erhöhen, ne, was lange währt, wird endlich gut. Also heute werden wir dann abliefern. Ne?
Ich bin mir sicher, dass wir das tun werden.
Kurz vielleicht zur Backstory. Wir beide kennen uns schon 6, 7 Jahre jetzt, also 6 Jahre Minimum auf jeden Fall. Wir haben uns kennengelernt 2016 auf dem Web Summit in Lissabon. Auch eine geile Story, ne? Ich war mit dem Freelancer-Kollegen da. Wir kommen gerade raus aus der Arena. Das war so eine Eröffnungsveranstaltung in Lissabon und gehen da auf den Vorplatz und überlegen gerade so, was wir jetzt heute Abend machen. Da gibt es ja so Night Summit-Veranstaltungen. Und ich glaube, du warst das, ne? Oder Shafak, einer von euch beiden hat uns auf jeden Fall angequatscht. Und gefragt, ja, wisst ihr denn, wo es heute Abend hier irgendwie was, wo was los ist und so. Und irgendwann im Gespräch merkten wir dann, dass das auch deutsche Kartoffeln sind, so wie wir.
Ja. Die Geschichte da ist sogar noch ein bisschen witziger. Wir haben nämlich, wir waren ja zum Networken auf der Web Summit, glaube ich, war es, ne? Genau. Und wir haben Schnick, Schnack, Schnuck drum gespielt, wer jetzt die nächsten zufälligen Fremden anspricht, damit wir so ein bisschen Business-Networking betreiben können. Und Shafak hat verloren, ne? Ja. Und musste dann zufällige Leute ansprechen. Mhm. Hat dich erwischt und dann habt ihr alle mit einem gewissen Hamburger Akzent Englisch gesprochen miteinander. Ja. Und ich bin dann dazugekommen und meinte, Leute, jetzt mal im Ernst, ihr könnt mir doch alle nicht erzählen, dass ihr nicht aus Deutschland kommt. Wo kommt ihr denn genau her? Mhm. Und dann haben wir erfahren, dass wir alle aus der gleichen Stadt kommen, aus der gleichen Branche kommen. Und seitdem haben wir jetzt regelmäßig in Kontakt. Ich würde auch sagen, etwa 7 Jahre. Ne?
Mhm, ja, ist schon. Habt ihr eigentlich gewusst, wo abends was los ist? Also die Frage war eigentlich nur Alibi, oder?
Das war Icebreaker. Uns ging es halt einfach wirklich tatsächlich drum, Leute aus der Branche kennenzulernen. Und um da einfach Kontakte zu sammeln.
Mhm. Haben wir uns dann eigentlich noch mal im Laufe der Veranstaltung vor Ort gesehen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, wir wollten noch mal abends irgendwie ein Bierchen oder so trinken, aber ich glaube, das ist nicht zustande
gekommen. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was unser Follow-up war. Ich glaube, wir haben einfach telefoniert, als wir dann beide wieder in Deutschland waren.
Ja.
Genau, irgendwie so muss das gewesen sein, ja.
Ja, wir sind danach, ne, haben einige Aufträge zusammen gemacht, ne, ich als Freelancer für deine Firma und haben so auch sehr viel uns einfach beruflich wie so eine kleine Mastermind-Gruppe immer mal wieder ausgetauscht. Und daran sieht man mal, so ich muss nämlich sagen, der Web Summit für selber, die Veranstaltung, war es für mich überhaupt nicht wert. Aber die Stadt Lissabon kennenzulernen, also war halt vorher nie da und habe da wirklich auch so Portugal für mich entdeckt als Reiseziel und natürlich eben Kontakte wie dich jetzt. Ich glaube, du warst so ich überlege gerade, ob ich da noch jemanden. Das waren eher so lockere. Man konnte sich über diese App da damals so ein bisschen mit Leuten verabreden. Das war immer so ein bisschen, ja, schnell Visitenkarte ausgetauscht und dann nie wieder so richtig gesprochen. Aber dadurch rechnet sich so eine Veranstaltung, wenn man das jetzt so wirklich hart auf Zahlen aufbauen möchte, ne, dafür sind diese Sachen das dann wert.
Ja, also ich habe da eine sehr wahrscheinlich unpopuläre Meinung zu dem Thema. Ich finde solche Events oftmals deutlich zu teuer und zu zeitintensiv für das, was sie dir fachlich halt irgendwie bringen. Also ich bin regelmäßig auf irgendwelchen Messen, Kongressen, Weiterbildung etc. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich auch nur eine einzige Weiterbildung im Kopf habe, die mir tatsächlich was gebracht hat. Deswegen so, das sind wir vielleicht sogar schon beim ersten Tipp an meine Fellow Freelancers. Wenn ihr einen Motivationsboost haben wollt, dann lohnt es sich immer, sich zu connecten und auf Events zu fahren und so weiter, weil es halt einfach cool ist. Das erweitert so ein bisschen den kulturellen Horizont. Man hat die Möglichkeit, halt irgendwie Leute zu treffen und so weiter. Insofern ist das so zum Inspiration sammeln, um Motivation zu tanken, um potenziell Leute kennenzulernen und zu netzwerken, sind solche Veranstaltungen super. Aber inhaltlich ist das immer, also bisher immer extrem dünn gewesen. Ja, also selbst Workshops, ich weiß noch, dass ich weiß gar nicht, welche Konferenz das war, da habe ich weiß nicht, kennst du Atomic Design von Brad Frost? Ne? Genau, und ich bin halt Designer und interessiere mich eben für Komponentensysteme und so weiter und Designsysteme und ich war halt irgendwie ein großer Fan halt irgendwie von dieser Designphilosophie und habe dann halt auf einer dieser Veranstaltungen, ich glaube, es muss die Smashing Conference gewesen sein in Barcelona und habe dann den Workshop gebucht bei Brad Frost zum Thema Atomic Design und habe mir im Vorfeld halt auch fünf, sechs Fragen überlegt und war dann mega vorbereitet und dachte, das wäre jetzt der nächste Schritt meiner Karriere und darauf spezialisiere ich mich. Und da bin ich da halt irgendwie hingegangen und am Ende war das eigentlich ein Austausch auf Augenhöhe unter irgendwie Design-Dudes und meine Fragen konnte er mir selbst auch gar nicht so richtig beantworten. Und das ist immer so das Gefühl, das ich habe bei solchen Konferenzen. Das ist alles, alle kochen nur mit Wasser, die Inhalte sind gar nicht so doll. Ne?
Ich glaube, wir sind alle verwöhnt durch die Masse an Content, die wir sowieso kostenlos jeden Tag in unserem Feed und in unseren Kanälen sehen. Ich glaube, da ist halt ganz viel hochwertiger Content kostenlos schon drin. Und sei es jetzt nur so ein kleines Snippet, aber das summiert sich ja auch, wenn du über so ein Jahr diese Inhalte konsumierst. Und ich glaube, da können solche Konferenzen selten mithalten, weil die auch eben, wie du sagst, nur mit Wasser kochen. Und da sind dann auch nicht viel revolutionärere Takes oder Dinge bei. Im Zweifel sind die sogar schon veraltet, weil das Deck irgendwie vor einem halben Jahr entstanden ist oder so.
Ich glaube, man muss das ein Stück weit unterscheiden. Das sehe ich übrigens ähnlich wie ein Studium, ne? Ich glaube, dass wenn du keine Ahnung oder wenig Ahnung von einer Sache hast, dass du einmal so einen Door-Opener brauchst. Der dir halt irgendwie sagt, hey, das hier ist ein Thema, ne? AI wird ein Thema, Designsysteme wird ein Thema, ne? Und dann einmal so abgeholt zu werden und das Verständnis dafür zu erlangen, dafür sind solche Weiterbildungen und Konferenzen extrem gut. Einfach so ein grundsätzliches thematisches Update zu kriegen. Aber wenn du dich wirklich fachlich weiterbilden willst, zum Experten dich ausbilden willst, dann sind diese Formate einfach nicht geeignet.
Es ist so ein bisschen, wenn du das Gefühl hast, du hängst gerade an einem Punkt in deiner Karriere vielleicht fest und du weißt nicht so richtig, wo geht's jetzt weiter und so, dann finde ich sowas immer ganz nett, um mal so einen frischen Wind thematisch reinzukriegen, einfach einen guten Überblick über alles, was gerade so Leute beschäftigt. Aber für mich ist dieser Networking-Anteil immer das Wichtige. Also ich meine, wir sehen uns jedes Jahr auf der OMR in Hamburg, ne? Wir sind ja beide aus Hamburg, beziehungsweise hier aus der Umgebung. Und für mich ist diese Veranstaltung vor allem für die Networking-Komponente. Also ich gehe dahin, um Leute zu treffen, weil alle in Hamburg sind zu diesem Zeitpunkt. Ich bin jetzt aber auch kein Marketer, deswegen ist das vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel, aber ne, ist so ein bisschen eine ähnliche Sache bei mir.
Ja, ich habe natürlich dadurch, dass ich mit OMR so ein bisschen verbandelt bin, da nochmal eine speziellere Meinung zu OMR. Werde deswegen auch aufpassen, was ich jetzt hier öffentlich sage. Aber
Nein,
ich
klar.
verstehe,
Ich will das auch
worauf
gar
du
nicht in
hinaus
Frage
willst.
stellen, weißt du? Ich will den Content. Ich glaube, das ist einfach, man muss selber für sich angucken, was was kann ich da mitnehmen? Das ist genauso wie beim Messen, ne? Ich finde, beim Messen, du kannst da richtig was mitnehmen, sowohl an Impulsen und neuen Kontakten und sowas. Du musst dich halt gut darauf vorbereiten und so diese Type of Person sein, die das auch gut kann.
Na, das grundsätzliche Problem ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. Wenn Menschen Inhalte publizieren, veröffentlichen, ja, dann haben sie meistens eine Agenda. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du auf die OMR, aber das kann auch jede andere Konferenz oder Fachveranstaltung sein, wenn da Leute hingehen und eine Masterclass anbieten, dann wollen die ja insgeheim sich selbst als Brand präsentieren, ihren Brand repräsentieren, vielleicht wollen die halt Kunden gewinnen, etc. Das heißt, diese Veranstaltungen haben ganz oft, sind immer so getarnt als Weiterbildungsmaßnahme, aber am Ende ist es doch wirklich Kundenakquise oder Brandreichweitengenerierung oder so.
Oft, ja.
Und das ist dann halt irgendwie so schwierig, ne? Und ich finde, die OMR mit der Hauptbühne macht das relativ gut, weil das da halt überhaupt nicht drin ist. Aber auch bei der OMR muss man ganz klar sagen, wenn ich mir die Masterclasses ansehe, ist dieser Charakter halt da, ne? Und ja, und das kann man sich ja vorstellen. Wenn du halt irgendwie mit jemandem redest, der dir eigentlich was verkaufen will, dann kann der so nette Sachen sagen auf der Bühne, wie er halt irgendwie will. Am Ende ist sein Motiv, die Dinge zu verkaufen. Und das ist ein schlechtes Motiv, wenn du da hingehst, um dich ausbilden zu lassen. Das matcht dann halt einfach nicht in der Zielsetzung.
Es ist dann schwierig, wenn du halt schon für den Inhalt bezahlt hast, ne? Also ich finde, das ist ja so ein Trade-off, den du bei Meetups und kostenlosen Veranstaltungen oft hast. Also die Light-Kaffeefahrt sozusagen. Also du gehst dahin, kriegst Content, kriegst Informationen, vielleicht ein Bier. Dafür dürfen die dann mal am Ende des Ganzen auch ihr Produkt oder sonst was. Und das finde ich dann auch fair. Bei so Veranstaltungen, wo du dafür bezahlst, dass du dir diese Inhalte ansiehst, finde ich es immer schwierig, wenn die dann einfach nur auf Booktournee sozusagen sind und ihr Ding da promoten, weil du hast ja schon für den Speaker oder diese Sache bezahlt. Aber ich würde das Thema vielleicht ein bisschen weg von Veranstaltungen nochmal hin
Fair.
zur, sonst wird das sozusagen das Hauptthema und ich glaube, da haben wir sehr viel interessantere Takes noch, die wir von dir hören können. Vor allem, also in dieser Folge vielleicht vorweg, ich würde das gerne auf jeden Fall fortsetzen, dieses Gespräch. Also, dass wir nochmal über andere Themen, außer jetzt deine Selbstständigkeit reden. Heute würde ich gerne mal so zum Establishing mit dir über, ne, wie bist du eigentlich selbstständig geworden? Das weiß ich nämlich selber nicht, obwohl wir uns ja schon länger kennen. Wie es eigentlich, seit wann du eigentlich selbstständig bist und wie es eigentlich dazu kam. Wollen wir damit mal starten vielleicht?
Ich fange mal ganz vorne an. Ich bin ja irgendwann mal gelernter Mediengestalter gewesen, also komme halt irgendwie auch beruflich schon längere Zeit aus der Medienecke. Hab dann Kommunikationsdesign studiert hier in Hamburg und habe, ich glaube, zum vierten Semester bin ich dann Werkstudent bei Sinna Schrader gewesen. Und nach meinem halben Jahr der Arbeit dort, die mir überhaupt nicht gefallen hat, ehrlich gesagt. Also vielleicht an der Stelle, ich kann Sinna Schrader oder Accenture, jetzt ja mittlerweile Accenture Song, als Arbeitgeber nur empfehlen, aber für mich war das halt irgendwie damals gar nichts. Ne? Ich kam halt irgendwie so aus dem E-Sport als irgendwie so, wie nenne ich das, Profi-Gamer, ja? Und auf einmal war ich dann so der Kaffeekocher. Und das war für mich halt irgendwie ein bisschen schwierig. Und dann als Junior in der Agentur so ein bisschen dann von den PMs geknechtet zu werden, das war nicht ganz meine Idealvorstellung der Welt. Und ich fand einfach Agenturarbeit richtig scheiße, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also ich konnte mich damit nicht, ich habe mich da einfach nicht wiedergefunden. Genau, und dann sind die jetzigen Gründer der OMR auf mich zugekommen und die haben schon, ich weiß es nicht, ein Dreivierteljahr über Xing an mir gebaggert, dass wir doch mal einen Kaffee trinken wollen. Das habe ich dann gemacht und dann bin ich da vorbeigegangen. Und dann habe ich denen halt auch erzählt, dass ich mit meiner Agenturarbeit da jetzt nicht zufrieden halt irgendwie bin. Und dann meinten die, pass mal auf, du wirst jetzt einfach Freelancer. Du Montag kommst und fängst du an bei uns. Und dann habe ich genau das gemacht. Dann habe ich da einfach bei denen halt angefangen, als Freelancer zu freelancen. So. Und so ist mir das passiert. Das heißt, die OMR hat mich eigentlich so ein bisschen ins Freelancertum gedrückt. Ne? Dann habe ich da 3 Tage die Woche festfrei für OMR oder damals noch nicht für OMR als Freelancer gearbeitet, ja.
Und deinen Job hast du, den Junior-Job hast du auf Teilzeit dann reduziert,
Den
oder?
habe ich geschmissen. Ich habe damals ja noch, ich war ja Werkstudent, ne? Insofern, ich habe ja, ich weiß es gar nicht, lass es 20 Stunden Studium gewesen sein und 20 Stunden Arbeit in etwa. Und dann habe ich einfach Agentur geswappt mit den jetzigen Leuten von OMR.
Also so ein klassisches, eigentlich gar nicht die Intention gewesen, aber durch äußere Umstände einfach reingeholt.
Mir wurde das einfach gesagt, so wäre doch cool, mach
Ja.
das doch mal. Genau, und dann ist mir das einfach passiert. Nicht? Ich hab mich keine Sekunde hingesetzt und darüber nachgedacht, das machen zu wollen. Ich wusste einfach, dass ich mit dem Status quo sehr unzufrieden bin. Und
Ja.
ich mag Leute einfach nicht, die sich so passiv stellen im Leben. Ich bin unzufrieden und ich ertrage das. So, nee, wenn du unzufrieden bist, dann musst du jetzt so ein bisschen Mut und Risikoverhalten auch haben, etwas zu ändern. Du
Ja.
kannst dein Leben verändern und das Leben in deinem unmittelbaren Umfeld, da musst du halt nur was machen.
Ja.
Und wenn man das einmal fühlt, diese Attitüde, dann fällt es halt auch leicht, einfach Dinge zu machen, wo andere Leute sagen, ey, das ist jetzt irgendwie besonders so. Ne? Und ja, einfach machen.
Manchmal reicht es auch schon, offen gegenüber so Sachen zu sein, die einem so begegnen. Ne? Manchmal sind Leute, die sich selber vielleicht als passiv empfinden, vor allem deswegen passiv, weil sie sich den Chancen, die sie so kriegen, also sei es jetzt mal so eine Anfrage über Xing, die du da beschreibst, einfach immer verwehren, weil die das kategorisch ablehnen und sagen, okay, ja, was soll ich da? Ich bin hier Student, was soll ich mich da jetzt mit Leuten treffen wegen so einem Freelance-Job? Ich will ja erstmal mein Studium vielleicht beenden. Oder es kommen, egal welche Möglichkeiten, da immer Nein zu sagen, ist ja schon so der erste Schritt. Man muss ja noch nicht mal dafür aktiv auf irgendwas zugehen und sagen, hier kannst du, sondern man muss ja nur Ja sagen zu irgendwas.
Also die Leute, das sind wir fast schon wieder bei den Veranstaltungen, die Leute unterschätzen einfach Power of Networking.
Ja.
Na, ich will jeden Unternehmer kennenlernen. Ich lade jeden Unternehmer auf eine Kugel Eis und einen Kaffee ein, einfach nur um 10 Minuten seiner Zeit zu kriegen. Ich bin mir nämlich sicher, dass wenn eine Basischemie zwischen den Menschen halt steht, dann werden wir Business machen in 6 Monaten, vielleicht in 6 Jahren. Vielleicht werde ich mal zum Podcast eingeladen. Ne? Vielleicht, ne, arbeitet man mal
Vielleicht
irgendwo
sagst du nach
zusammen.
6 Jahren noch mal zu.
Ja, vielleicht passiert das dann. Ja. Ne? Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jeder Kontakt, wenn man sich einigermaßen versteht,
Ja.
extrem positiv sich auf das eigene Leben auswirkt. Und davon ist
Ja.
Beruflichkeit natürlich ein großer Teil. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und viele Sachen, wenn Leute dann anfangen zu networken und dann sagen nach 3 Monaten, oh ja, aber das bringt mir irgendwie auch nichts, ich habe jetzt so viele Leute, das
Nein.
sind ja wie so schlafende Riesen, die mit der Zeit dann
Exakt.
irgendwann, ne? Das ist einfach wirklich so ein, ja, du musst das langfristiger sehen, alles. Ich habe mit Leuten zu tun, die, zum Lukas, bestes Beispiel, mein Podcast-Co-Host, der lange hier dabei war. Damals während meiner Ausbildung habe ich so ein Vermittlungsportal für Freelancer betrieben und da hat er sich irgendwann mal gemeldet und gesagt, hey, wollen wir mal kooperieren und so. Und zu dem Zeitpunkt war ich in der Ausbildung und hatte da schon eh kaum Zeit für und habe gesagt, Kooperation aktuell, da habe ich nicht die Zeit für mich drum zu kümmern. Aber den habe ich als erstes angerufen, nachdem ich dann meine Ausbildung abgeschlossen hatte und dann in die Vollzeit-Selbstständigkeit gegangen bin. Und mit dem habe ich seitdem so viel Kooperationskram, sei es den Podcast und sowas. Und das waren auch bestimmt 3 Jahre, 2 Jahre oder sowas, wo ich da mit dem gar keinen Kontakt mehr hatte. Also hätte er nicht sich proaktiv sozusagen gemeldet, und das gemacht, der hätte ja auch dann sagen, okay, ist nichts geworden und sowas. Nach 3 Jahren ist es dann was geworden.
Ja, am Ende gibt es ja diesen schönen Leitsatz, Life is a game of numbers. Ja, und je besser deine Nummern halt sind, also je mehr
Ja.
Kontakte du hast, je mehr Zeit du investiert hast in Menschen, desto höher ist die tendenzielle Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendwas Gutes passiert. Und ich bin jetzt nun wirklich niemand hier mit Karma-Theorie und Globuli, ne? Aber
Ja.
das hat sich bei mir in jedem Fall halt bewahrheitet.
Ja.
Offen
So habe ich dich
sein.
auch kennengelernt, dass du jemand bist, der sehr gut vernetzt ist, der da auch sehr viel Wert drauf legt, das zu pflegen. Und der Erfolg gibt dir ja recht. Also ich meine, wir gehen da jetzt mal nochmal vielleicht zeitlich ein bisschen zurück. Also wir sind jetzt nochmal an dem Punkt, wo du für die Jungs von OMR anfängst zu freelancen. Wie ist es dann weitergegangen? Du warst noch Student, dann hast du dein Studium ja sicherlich irgendwann abgeschlossen und wie ging es dann für dich weiter? Hast du dann nochmal wieder einen Angestelltenjob gemacht oder war es von da an klar?
Nee, ich war tatsächlich, glaube ich, in meinem Leben noch nie richtig angestellt. Also ich habe zwar Ausbildungen gemacht und meine Junior-Designer-Tätigkeiten in Agenturen waren formal quasi angestellte Verhältnisse, aber ich habe seit meinem Abschluss noch nie eine Minute in Anstellung mein Geld verdient. Das war komplett, ne? Ich habe ja, wie gesagt, mit den jetzigen Gründern der OMR damals zwei Companies hochgezogen. Und danach bin ich einfach Freelancer geblieben. Das war für mich aber auch so ein fließender Übergang. Für mich war zum Ende des Studiums eigentlich meine Freelancer-Tätigkeit, das war ja schon gesetzt. Also ich habe das ja gemacht und das war ja auch irgendwie erfolgreich und das vernünftig. Und dass ich dann einfach weitermachen würde, war relativ klar.
Du warst schon so eingespannt, dass es dann so die Frage wahrscheinlich sich gar nicht gestellt hat, ob du da jetzt, na, wenn du dann in so vielen Projekten eingespannt bist vielleicht und auch schon so viele, du hast zwei Companies hochgezogen und so, dann ist es.
Naja, also to be fair, die Jungs haben die Companies hochgezogen und
Du
ich,
warst involviert,
genau,
ja.
und ich war halt einer der aus dem, wie nenne ich das, der ersten Mitarbeiter, nenne ich es jetzt halt irgendwie mal, hatte da aber, glaube ich, schon einen relevanten Einfluss auf die Projekte.
Klar.
Und genau. Ja. Nee, genau. Und dann lief es einfach weiter, ne? Ich meine, deswegen, die Nachfrage war doch einfach da, ne? Also zum damaligen Zeitpunkt, ich mache jetzt beruflich, hat sich mein Schwerpunkt ja ein bisschen verändert, aber damals war das einfach so, dass wenn du so dieser Konzept, Design, Frontend Hybrid warst, das war damals halt wahnsinnig gefragt, ne? Also so der quasi Designer, der in HTML Sachen bauen kann. Das haben sich damals alle Startups und alle Scale-ups und sowas halt irgendwie gewünscht. Insofern konnte ich mich da vor Anfragen ehrlicherweise gar nicht retten. Und ich habe mich in meinem Umfeld auch einfach wohlgefühlt. Ich habe mich in der Startup-Szene bedeutend wohler gefühlt als in einem Agenturumfeld. Also
Ja, es ist schon was sehr was anderes.
desto ironischer ist es, wo ich jetzt gelandet bin. Ne? Aber ja.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf.
Ja.
Also Kundenakquise höre ich daraus, hast du eigentlich nicht so wirklich machen müssen in deiner Solo-Zeit.
Null. Also ich fand für mich persönlich, dass Kundenakquise als Freelancer fiel mir extrem leicht. Ich bin einfach ein gesprächiger Typ. Ich habe ein großes Netzwerk. Auf mich sind Leute einfach zugegangen und haben mir halt Angebote gemacht. Dann habe ich gute Kontakte aufgebaut zu den Recruiting-Unternehmen, die dann halt einfach für mich auch einfach akquirieren gegangen sind, ne? Also ich habe richtig große Etats für, ich weiß es nicht, Airbus, Xing, About You und Co. Abgearbeitet und das wurde mir einfach gebracht. Also ich musste da jetzt keinen großen Sales Funnel mit Social Media Auftritt und Imagefilm irgendwie produzieren, sondern das lief relativ entspannt.
Wie viel Prozent würdest du sagen, war da das Netzwerk und wie viel einfach, dass du fachlich etwas bedient hast, was sehr, sehr gefragt ist?
Oh, das in Prozenten auszudrücken, ist
Ja,
schwer.
grob so, ne? Ist wahrscheinlich,
Nee, genau.
ja.
Also beide Layer, glaube ich, habe ich zu 100% erfüllt. Ne? Also wie gesagt, ich habe ein großes Netzwerk, das ich auch gepflegt habe. Insofern ist das, wenn du so möchtest, eine Akquisemaßnahme. Und dann ist es halt auch so, dass ich halt einfach auch ein kompletter Nerd bin. Ne? Das bedeutet, das war so damals, als ich das, meine Anfänge war so Rise of Responsive Web Design und Adaptive Web Design. Und da war ich, glaube ich, einer der wenigen, der da irgendwie alle amerikanischen Bücher zu dem Thema gelesen hat. Und da war ich einfach ein Experte. Ne? Und das klingt jetzt albern, weil jeder irgendwie im ersten Semester, ja, jeder, der sich irgendwie Udemy-Kurs gibt, weiß jetzt, was Responsive Web Design ist. Aber damals war so ein Thema, da sind Agenturen verzweifelt, wie sie halt irgendwie hochauflösende Bilder ins Internet kriegen. Ne? Und ich habe da halt einfach, ich wusste das alles, weil ich einfach das genördet habe. Und das war extrem attraktiv für viele Unternehmen.
Was man daraus vielleicht lernen kann, ist, dass man, wenn man sich, du sagst es gerade Nerd, wenn man sich halt früh immer mit den Sachen beschäftigt, die da so um die Ecke schon lugen und wo man schon weiß, okay, das wären die Themen, mit denen sich Unternehmen in den nächsten Jahren, Monaten beschäftigen,
Janik,
dann hat man einfach einen großen Vorteil.
ich würde das anders formulieren. Ich glaube, das, was nicht so gut funktioniert, oder zumindest nicht für alle, dass man sich jetzt berufliche Themen sucht, die man sich jetzt irgendwie beibringt und dann will man da Experte sein. Ich glaube, was einfach gut funktioniert, ist einfach mach, worauf du Bock hast und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du da wirklich Bock hast, dass du am Ball bleibst und gut wirst, ist extrem hoch. Und ich habe in meinem Leben alles, was ich gut kann, monetarisiert. Alles, was ich gut kann, monetarisiere ich. Überhaupt kein Problem. Und alles, was ich nicht gut kann, das lasse ich halt einfach.
Ja. Sehr gut, das sehr guter Take. Ich finde, dass man, also das eine fällt einfach einfacher,
Genau.
Oh, geiler Satz. Fällt einfach. Wenn man sich sowieso, wenn man sowieso Bock drauf hat, ne? Deswegen sich, das ist aber für mich so grundsätzliche Arbeit, also diese Gedanken sollte man sich gemacht haben, bevor man in Job oder in seinen Beruf, dass man so ein Gefühl dafür hat, was will man eigentlich? Also dieses Reflektieren und Überlegen, was ist eigentlich, was macht mir Spaß? Was sind Sachen, wo ich nicht mich schon irgendwie am Sonntagabend jetzt cremen muss, dass ich es morgen wieder machen muss, sondern was sind Sachen, wo ich sage, da habe ich Bock drauf. Ich finde, das ist so das Fundament, dass man sich da erstmal fragt. Wenn man das gefunden hat, dann sind diese Themen ja meistens recht naheliegend, dass man sich schon mit den nächsten Sachen beschäftigt, wie du jetzt zum Beispiel das Responsive Design, dass man sich das einfach auch privat anguckt. Und wir waren als Azubis auch nach Feierabend ständig auf irgendwelchen Meetups und sowas und haben uns natürlich unbezahlt weitergebildet.
Ja, du hast eben gerade dieses Nicht-Grämen erwähnt. Ich glaube, das ist ein bisschen anders. Also so hart, wie ich mich quasi ausbeute in meinem Weiterbildungszwangsverhalten, nenne ich es jetzt mal,
Ja.
das würde gar kein Arbeitgeber können. Ne? Das bedeutet, ich mache mir halt schon sehr viel Stress bei meiner Arbeit.
Ja.
Und gräme mich dann auch häufig, wie viel Zeit ich da investiert habe und so weiter. Aber weil ich halt am Ende eben doch gerne mache, was ich mache, ist meine Frustrationstoleranz halt so hoch, dass ich einfach weitermache. Na,
Ja.
wenn ich jetzt zum Beispiel, was fällt mir denn nicht so leicht, wenn ich jetzt den gesamten Tag meine Steuererklärung machen müsste, ja, dann, oder Rechnung schreiben ist bei mir auch so ein Thema tatsächlich.
Das macht dir Spaß.
Andere Unternehmer machen das sehr gerne, ich weiß, aber bei mir ist
Ja.
das notwendiges Übel tatsächlich. Nee, genau. Wenn ich nur sowas machen müsste, dann würde ich einfach aufhören, meiner Tätigkeit nachzugehen. Ne? Wenn ich aber halt mal einen schlechten Tag habe, während ich Dinge tue, an die ich wirklich glaube, dann ist es okay für mich, einen schlechten Tag gehabt zu haben. Dann ist es okay für mich, mal 2 Wochen frustriert zu sein. Das gehört halt dazu. Also diese Traumvorstellung von Leuten, ne? Freelancer, maximale Freiheit, mach was du
Ja.
willst. Also ich habe noch niemals mehr Druck verspürt in einem beruflichen Kontext, ne? Weil es gibt den Markt, der dich unter Druck setzt. Es gibt
Ja.
Konkurrenz, der dich unter Druck setzt. Es gibt Zukunftsthemen, die dich in Weiterbildung, Ausbildung und so weiter, die deine Perspektive gefährden, wenn du nicht
Ja.
reagierst, ne?
Ja.
Es gibt, mir ist doch egal, ob mein Chef, ja, mein Vorgesetzter mir Druck macht oder nicht. Der Markt ist so viel mächtiger als jeder Chef, ja. Und
Ja,
wenn man das einmal verstanden hat, dann relativiert das so ein bisschen die Aussage der maximalen Freiheit. Freiheit ist so eine Frage der Interpretation, finde ich, ein bisschen.
ja, also ich finde, das ist ein ganz großes Problem mit der Freelancer-Szene an sich oder auch dem ganzen Begriff und diesem Lifestyle, der ja mitverkauft wird, auch oft, dass es sehr einseitig dargestellt wird. Andererseits gibt es aber auch Schwarzmaler. Ich habe neulich wieder auf Facebook oder irgendwo eine Diskussion mitbekommen, wo es darum geht, ob man sich nun guten Gewissens heute noch selbstständig machen kann, weil es ja auch einfach alles zum Scheitern verurteilt ist und sowas. Und was ich da ganz interessant fand, die haben recht, wenn sie sagen, du musst mehr arbeiten, du musst mehr Dinge tun, die sehr, sehr, ne, was du sagst, der Druck ist höher auf Dinge. Das ist in vielen Fällen wahr. Was du aber auch gesagt hast, die Frustrationstoleranz. Die steigt. Und diesen Aspekt, den lassen viele dann in dieser Schwarzmalerei, sage ich mal, gerne weg, dass sie halt eben vergessen, dass das nicht das gleiche Gefühl ist, wie wenn ich Druck in einem Angestelltenkontext verspüre und sage, oh, ich habe eine Deadline, die muss ich halten und sowas. Wenn man das für sich macht und vor allem auch sich die Projekte und Themen, für die man das macht, selber aussucht, ist es eine ganz andere Kiste, finde ich.
Das ist so ein bisschen psychische Hygiene, ne? Wenn du weißt, wofür du leidest, ist es
Ja,
okay,
genau.
mal zu leiden. Ja?
Ja.
Und wenn du findest, dass dein Leid sinnlos ist, dann wirst du depressiv. Ja? So. Und da muss man einfach auch herausfinden, was für ein Typ ist es? Bin ich eigentlich? Bin ich überhaupt leidensbereit? Und das ist auch eine Sache, wenn Leute sich halt selbstständig machen möchten, dann ist eine meiner ersten Fragen, wie leidensbereit bist du? Bist du jetzt bereit, ein Jahr lang Dinge zu tun, die du nicht kannst, die du noch nicht verstehst, bist du bereit, dir jetzt Buchhaltung anzugucken? Bist du dir jetzt bereit, dir Sales anzugucken? Marketing? Bist du bereit, dich selbst auszubilden in deinem Fachbereich? Und wenn du das kannst, dann kannst du von mir aus 3 Jahren ein, ne, entspanntes Leben halt irgendwie führen, aber ohne diesen initialen Grind und ohne diese vorgezogene Leidensbereitschaft ist es in den wenigsten Branchen aus meiner Sicht, also wie gesagt, ne, das ist natürlich nur meine singuläre Perspektive hier. Insofern, ich will jetzt gar nicht so absolutistisch werden, aber ein bisschen Erfahrung habe ich ja nun schon. Leidensbereitschaft ist notwendig, um unternehmerisch erfolgreich zu sein.
Du hast ja im Laufe deiner Karriere dann irgendwann gesagt, Solo jetzt nicht mehr, ich hole mir noch Verstärkung an Bord. Ne? 2016, als wir uns getroffen haben, war Schaffak ja schon, da wart ihr schon zu zweit.
Korrekt,
Wann
ja.
ist das passiert?
Das kann ich dir mit Datum gar nicht genau sagen, aber ich habe als Free, das wissen viele Leute auch nicht, Freelancer können Festangestellte einstellen. Ja? Und ich habe damals zwei Festangestellte gehabt und weil ich einfach dachte, hey, ich habe jetzt mit den damaligen Gründern der OMR, habe ich ein bisschen was gelernt, wie die so Unternehmertum machen. Danach war ich ja bei About You und habe da halt irgendwie auch viel gelernt und wie diese so Unternehmensskalierung funktioniert und war dann bei Xing und habe nochmal geguckt, wie kann so ein Produkt, wie so eine Produktcompany eigentlich, wie funktioniert das? Und dann dachte ich mir am Ende, das ist alles jetzt halt irgendwie nicht so richtig Hexenwerk. Im Prinzip kann ich doch, anstatt dass ich fremde Abteilungen leite, jetzt auch einfach mal gucken, dass ich das halt für mich selbst mache. Und genau, das habe ich dann jetzt gemacht und habe das dann ganz natürlich skaliert. Erstmal mit zwei Festangestellten als Freelancer und jetzt irgendwann dann auch die Gründung meiner eigenen GmbH mit meinen Geschäftspartnern. Ja, vor mittlerweile, ich glaube, 3,5 Jahren sogar. Uns gibt es jetzt auch schon ein bisschen.
So schließt sich der Kreis und du bist am Ende dann doch wieder in der Agentur gelandet.
Das ist ganz witzig, ne? Weil es war
Nur, dass du die
tatsächlich.
jetzt leitest.
Genau. Und ich möchte auch behaupten, dass wir bei Amber Design auch nochmal eine andere Unternehmenskultur und Arbeitsattitüde haben, als ich es erleben durfte in der Agenturwelt als Junior damals, ne? Aber ganz ironisch, ich bin nämlich tatsächlich aus der Agenturwelt ausgeschieden und dachte, nie wieder Agenturen. Dieses, ne, ich will da jetzt auch gar nicht weiter bashen, aber das war halt irgendwie nicht meins. Und dass ich jetzt irgendwann tatsächlich mal eine eigene Agentur gründen würde, das war auch niemals der Plan. Auch wieder hier, genauso wie ich bin aus Versehen Freelancer geworden. Ich bin einfach aus Versehen jetzt halt irgendwie Geschäftsführer geworden. Ne? Das war nie mein Gameplan.
Was hat sich für dich so im Wesentlichen oder das Wesentlichste, was sich für dich geändert hat, seitdem du jetzt, ja, ich sag mal, schon mehr Personalverantwortung hast? Ne? Das ist ja das eine, wenn du jetzt so ein, zwei Leute, aber jetzt ist es ja inzwischen, ihr seid ja schon recht gut gewachsen. Ist das ein anderes Gefühl, wenn man nachts schläft, wenn man weiß, da sind Gehälter dran?
Es ist eine Mischung. Mir geht es jetzt psychisch deutlich besser, weil so eine GmbH auch einfach Rückgrat bietet. Ne? Das bedeutet, es geht halt nicht mehr um mich als Person, sondern wir sind jetzt ein Team. Wir können uns anders positionieren, wir können uns auch anders wehren, ne? Weil was vor allem auch klar sein muss, als Freelancer ist man so das Ende der nee, Anfang. Na, ihr wisst, was ich
Ja,
meine.
ich weiß, was du,
Ja,
ich glaube, alle wissen, was du meintest.
genau, ja.
Die schon mal als Freelancer
Ja.
gearbeitet haben,
Wenn du
wissen das nächste
Freelancer bist und
Ende.
verklagt wirst, dann hast du halt ein Problem. So, und du musst ja fast ein bisschen Business Coaching und Jura und keine Ahnung was haben, um dich überhaupt zu, wenn Airbus dich verklagt oder wenn Airbus deine Rechnung nicht bezahlt, dann wünsche ich dir viel Glück, das zu regeln. Das ist nicht ganz ohne. Und das macht halt auch psychisch Druck, gerade wenn du die Rechnung halt irgendwie brauchst, weil du womöglich die Finanzpolster nicht halt irgendwie hast oder nicht gut gewirtschaftet hast, etc. Ne? Und das alles ist einfach komplett weg. Wenn du halt irgendwie selbst ein Unternehmen halt irgendwie gründest, das funktioniert, sind all diese Bedenken halt weg und du kannst viel besser Arbeit verteilen und delegieren. Und viele Painpoints, die ich halt irgendwie hatte, bin ich jetzt größtenteils losgeworden. Ne? Insofern war das für mich halt psychisch wichtiger und großer Schritt, das so halt irgendwie zu machen. Das, was sich für mich halt verändert hat, was ich so auch nicht habe kommen sehen, ist, dass mein Arbeitsschwerpunkt ein komplett anderer geworden ist. Ne? Früher war ich ja im Prinzip Facharbeiter. Also ich bin im weitesten Sinne, wenn man so möchte, UX-UI-Designer, ne? Mit Konzept- und Technikkompetenz. Ja? Und das mache ich gar nicht mehr. Ich bin jetzt wirklich nur noch in der Teamleitung, also in der Design Lead, ne? Und in der Geschäftsführung tätig und ich mache nur noch marginale Arbeiten selbst. Und das ist auch vom Skillset echt was anderes. Anderen Leuten, also andere Leute auszubilden, ist was anderes, als die Arbeit selbst zu machen.
Du merkst vor allen Dingen dann auch nochmal, ob du es richtig verstanden hast, ne? Also ich meine, das ist das eine, das so für sich in seinem Kopf so in eine richtige sinnmachende Reihenfolge zu bringen, aber das dann jemandem nochmal erklären zu können, erfordert schon ein sehr, sehr hohes Verständnis von der Thematik.
Ja, ich glaube, dass ich fachlich halt eh schon die Sachen immer so genördet habe. Deswegen war das nicht so problematisch. Für mich war eher so der pädagogische oder didaktische Bereich
Die
so das
Geduld mit den
Thema.
Leuten haben und so.
Ne? Okay, er hat das jetzt nicht verstanden. Kann ich das nochmal auf eine zweite Art und Weise erklären? Jetzt nicht frustrieren, dass jemand das nicht kann. Er hat nicht so viel Erfahrung wie du oder nicht so viel Interesse wie du. Trotzdem da jetzt konstruktiv und cool mit umzugehen. Und andere, also auch mal ganz ehrlich, auch einfach mal auszuhalten, dass andere Leute ein anderes Leistungsniveau haben. Na, du kannst nicht von jedem erwarten, dass jeder alles gleich gut kann. Und dann musst du einfach, als Freelancer wäre es für mich zum Beispiel unmöglich gewesen oder war es immer sehr schwer, schlechte Arbeit abzugeben. So, ich hatte da, das war ein Problem für mich, weil ich da einfach Ego habe. Ich wollte gut sein und habe dann im Zweifel nicht gegessen und nicht geschlafen. Hauptsache, ich war gut. So, da habe
Würde
ich
sagen, man
mich.
kann es sich als Freelancer auch weniger leisten. Also ich finde, dass es dadurch, dass es dieses Verhältnis, das Arbeitsverhältnis zwischen Freelancer und Auftraggeber so sehr, so direkt ist, wenn das dann einfach für einen Auftrag mal nicht gut gelaufen ist, können die halt im nächsten oder sogar noch im laufenden Projekt sagen, wir trennen uns von dir. Das ist ja für einen Angestellten eine ganz andere. Da hat man ja noch mal, den hat man eingearbeitet, da möchte man, hat man investiert, da möchte man jetzt natürlich nicht direkt sagen, okay, das lief jetzt nicht gut. Bei einem Freelancer, klar, da ist auch so ein bisschen vielleicht Zeit reingegangen und sowas, aber das ist der, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber wäre meine These, der Weg, den gehen zu lassen, sage ich mal, deutlich kürzer.
Ich will es mal so formulieren, das sollte so sein. Ne, also ich fände es gut, wenn Unternehmen eine soziale Verantwortlichkeit ihren Festangestellten haben. Wir bei Ember Design haben das auch. Also das wird jetzt niemanden überraschen, da erzähle ich jetzt keine Interna. Aber wenn wir ein Projekt verlieren beispielsweise, lassen wir zuerst unsere Freelancer gehen, bevor wir über Kündigung von
Klar.
Festangestellten halt irgendwie überhaupt drüber nachdenken, weil wir eine ausgeprägte Loyalität und soziale Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber haben. Und der Deal mit Freelancern ist halt ein anderer. Das sind halt Unternehmer und die tragen halt mehr Risiko als unsere Festangestellten. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch ein fairer Deal, dass man sich dann mit denen an den Tisch setzt und sagt, du, pass mal auf, aus Grund XY müssen wir uns jetzt trennen. Das fände ich mit Festangestellten eine unmögliche Situation.
Das leitet für mich ein Thema ein, was wir in einer kommenden Folge auf jeden Fall mal tiefer besprechen wollen oder sollten, finde ich, weil das ganze Thema, wie Freelancer von Auftraggebern auch wahrgenommen werden und du beschäftigst viele Freelancer, unter anderem bin ich auch als Freelancer bei euch immer wieder gebucht, und hast dadurch eine sehr, sehr umfangreiche Perspektive auf dieses von der anderen Seite, ne? Also es ist ja viel Freelancer kennen dann so ihr, ne, die wollen. Die haben dann vielleicht gewisse Vorstellungen, wie sie das gerne hätten und wie sie beauftragt werden wollen und wie das auf der anderen Seite aussieht. Das wird oft dann nicht so wahrgenommen. Und ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, wenn wir mal ein bisschen drüber sprechen, auch Freelancer, Auftraggeber besser verstehen zu können, ne? Dass man als Freelancer eine gewisse Empathie auch entwickelt, was diese ganze Buchungssituation betrifft und dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was man vielleicht besser machen kann, wenn man sich in so einem Hiring-Prozess vielleicht auch befindet und ja. Da würde ich sagen, lass uns mal in einer anderen Folge drüber sprechen. Für diese Folge würde ich eigentlich von dir noch eine Sache gerne wissen wollen. Was ist dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer, wenn du jetzt dein ganzes Wissen, was ja nun eine Menge ist, du hast viel gemacht, haben wir jetzt auch alles gar nicht besprochen. Du bist ja noch IHK-Ausbilder und machst auch noch Prüfer und sowas. Also ganz viel, aber da können wir gerne noch mal einen anderen Mal drüber sprechen. Was wäre dein ultimativer Tipp, wenn du jetzt Freelancern so einen Tipp geben müsstest?
Ach, das wird halt immer sehr platt, wenn man da halt irgendwie in so einem halben Satz drüber redet. Ein Tipp, ich weiß gar nicht, was das so mein Hauptpunkt wäre. Also wahrscheinlich würde ich sowas sagen wie Dinge einfach machen. Wenn ihr etwas falsch findet, ihr müsst damit nicht leben. Ja, wenn ihr euch mit etwas nicht arrangieren könnt, weil ihr dann internen Widerstand fühlt, dann lebt damit nicht, dann verändert das. Überlegt euch, was sind eure Möglichkeiten Und geht da einfach ran und ändert das. Das wäre eine Sache, an die ich ganz felsenfest glaube, dass das zu einem guten Unternehmer oder Freelancer gehört auch immer eine gesunde Unruhe im Herzen. Ne?
Ja.
Man muss immer man macht sich nicht selbstständig, weil es geht einem so gut oder es ist gerade so interessant, sondern man macht das, weil man halt irgendwie Bedürfnis einfach hat. Und wenn man dieses Bedürfnis hat, dann sollte man das einfach tun. Und der Rest passiert dann einfach so.
Damit bist du in guter Gesellschaft. Diesen Impuls so einfach machen, haben schon sehr, sehr viele
Ja.
als Tipp genannt, weil er aber auch einfach das wahrscheinlich am besten beschreibt, was so die Essenz von gutem Freelancertum, Unternehmertum letztlich ausmacht. Also dieses, dass man eben nicht passiv ist, wo wir auch eingangs, was du sagtest, sich immer alles sozusagen hoffen, dass es zu einem kommt, sondern Initiative ergreifen und machen.
Genau, und ehrlicherweise, diese Attitüde ist auch die beste Vorbereitung für den Job.
Ja.
Weil später, wenn man dann, insbesondere wenn man Solo-Freelancer ist, dann ist man nun tatsächlich alleine mit dem Problem. Und wenn man dieses Bauchgefühl, ich muss jetzt was verändern, wenn man diese Wildheit im Prinzip nicht im Herzen trägt, dann ist es halt auch schwer, sich durch die Themen durchzuarbeiten. Ne? Deswegen, wer sich da wild fühlt, ja, der sollte das tun aus meiner Sicht, und der sollte sich das auch erhalten im Laufe der Zeit. Das ist nur förderlich
Ja,
für die Karriere.
kann ich nur unterschreiben. Das geht für mich Hand in Hand mit dieser Flexibilität, die du als Freelancer brauchst, um erfolgreich zu sein. Ne? Das eine ist ja, wenn du sagst, ich bin handlungsbereit, aber dieses sich verändern zu wollen auch, das ist ja bei manchen, wenn Leute dann jahrelang ihren Job so gemacht haben und dann aber sagen, oh, hat immer schon so funktioniert, ich bin jetzt nicht bereit, mein Workflow der letzten 10 Jahre über den Haufen zu werfen. Diese Bereitschaft in meinen Augen brauchst du, wenn du erfolgreich langfristig als Freelancer sein willst, weil wenn du gerade jetzt, und das ist auch noch ein Thema, was wir nochmal vielleicht besprechen in einem separaten Format, AI-Entwicklung, Revolution kann man es nennen, wie man möchte, da wird sich so unglaublich viel ändern, wenn du da nicht die Bereitschaft und auch die Flexibilität hast, dann wird es schwierig, glaube ich, in den nächsten Jahren für. Es wird langsam nicht mehr so gut werden, wie es vielleicht gerade auftragstechnisch ist.
Also inhaltlich bin ich mega interessiert an der AI-Entwicklung, gerade in unserer Branche. Da sollten wir vielleicht separat nochmal drüber sprechen. Aber nur um das vielleicht schon mal zu teasern, ich glaube, den Leuten ist noch überhaupt nicht klar, was AI in unserer Branche verändern wird innerhalb der nächsten 2 Jahre. Also wenn ich mir ansehe, was wir jetzt anfangen zu diskutieren innerhalb unserer Teams, innerhalb unserer Company, was AI für einen Einfluss halt irgendwie haben wird, dann ist schon die Arbeitsrealität in 9 Monaten eine andere als die heute. Und also das ist eine so große Chance und Gefahr für alle Selbstständigen aktuell. Ich bin mir noch nicht komplett sicher, die aller Leute reden über ChatGPT und Co. Aber ob die Leute wirklich realisiert haben, welche Anwendungsfälle innerhalb der nächsten 1, 2 Jahre aufploppen werden, das wird ein Riesenthema werden.
Wir haben da eine sehr ähnliche Meinung, deswegen vielleicht uninteressant, wenn wir uns da jetzt sozusagen in
Ja.
eine Diskussion begeben, aber sicherlich wird es den ein oder anderen Teilnehmer noch geben, der da eine andere Meinung zu hat und dann machen wir da mal so eine Open Discussion draus.
Ich
Auf
streite
jeden
mich auch
Fall,
gern.
wir. Ja, genau. Ich glaube, das ist für das Thema auch eine ganz gute Grundlage, weil wenn man immer nur eine Re Meinung hört, ist ja dann vielleicht auch uninteressant. Genau, wir haben da eine sehr ähnliche Meinung. Ich glaube auch, dass wir unglaublich viel vor uns haben, was hier gerade im ganzen Jobmarkt passiert und Dinge, die so als sicher galten, auch überhaupt nicht mehr sicher sind. Aber das wird dann die Zeit zeigen und wir können mal ein bisschen gucken, was so andere Takes dazu sind und sicherlich irgendein Format wird es geben. Mal schauen, was ich da organisiert bekomme im Rahmen des Podcasts, aber dass man da vielleicht mit dir dann auch nochmal in diesem Format spricht.
Gerne, gerne.
Gian, ich bedanke mich erstmal für diese erste Folge. Ne? Wir haben ja schon eine Serie jetzt quasi draus angekündigt. Es wird auf jeden Fall nicht die letzte gewesen sein. Wo finden meine Hörer denn dich, wenn sie mit dir arbeiten wollen, wenn sie sich für eure Agentur interessieren? Oder du machst ja auch, du shiftest jetzt ja auch privat deinen Fokus oder privat nicht, beruflich als Person deinen Fokus ein wenig. Ne? Du machst ja jetzt auch Consulting, ist das richtig?
Das ist unterschiedlich. Ich habe jetzt vor kurzem eine Anwaltskanzlei gegründet. Ich weiß nicht, ob du darauf gerade anspielen wolltest. Aber ich würde das vielleicht mal so sagen. Meine Agentur könnt ihr finden unter ember-design.de. Ember, aber mit E geschrieben, also E, Ember wie Glut und nicht wie Bernstein. Und mich würdet ihr finden, wenn ihr mich direkt ansprechen wollt, wahrscheinlich über Insta. Gian Blinzelt heiße ich da. Genau, und Consulting mache ich auch, ja. Würde ich jetzt aber so als inhaltlichen Punkt ehrlicherweise nicht ganz so stark pushen wollen. Insofern, wenn sich hier irgendjemand über Design, Tech und Unternehmertum austauschen möchte, meldet euch einfach bei mir. Ich bin ja jetzt auch nicht hier auf Kundensuche unter Freelancern hier, ne? Aber ich lerne gerne Designer kennen, Unternehmer, wie ich es ja im Prinzip in der Folge schon gesagt habe, ne? Ich nehme jeden Kaffee von jedem an, wenn ihr Lust habt, irgendwie Design, Tech, Unternehmertum, dann meldet euch bei Insta bei mir und ich lade euch auf einen Kaffee ein.
Das ist doch mal ein sehr, ich glaube, so eine Incentive hatten wir auch noch nicht, dass man sich sozusagen einen Kaffee abholen kann, wenn man jemanden anschreibt. Insofern würde ich sagen, Shownotes, Link zum Instagram und zum LinkedIn. LinkedIn hast du ja auch.
Ja.
Würde ich da auch nochmal verlinken vielleicht. Da einfach mal schreiben und so und dann könnt ihr euch in Hamburg vielleicht einen Kaffee abholen.
Das Angebot steht. Vielen Dank, Janik.
Sehr gut. Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, sehr gern auch in unserer Facebook-Community, die heißt Freelancer Kooperation und Austausch. Oder auf dem Slack-Workspace, wo nicht ganz so viel los ist, aber wenn ihr die Slack-Guys seid, dann auch sehr gern da vorbeischauen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.